22. Januar.
Nach 3 Tagen wird der sogenannte Government Shutdown aufgehoben. Das US-amerikanische Parlament winkt eine Übergangsfinanzierung durch, damit die Regierung, der ganze Staat, weiterhin funktionieren kann. Der letzte Shutdown passierte vor gut 4 Jahren unter Präsident Obama und dauerte 16 Tage. Damals fragte Fox News bei Trump nach, wer die Verantwortung tragen muss bei einem solchen Stillstand der Regierung.
Who's going to bear the brunt of the responsibility if indeed there is shutdown of our government?
Well, if you say who gets fired, it always has to be the top. I mean, problems start from the top and they have to get solved from the top, and the president's the leader. In 25 years and 50 years and 100 years from now, when the government is, you know, they talk about the government shutdown, they're going to be talking about the president of the United States. Who was the president at that time?
Und gegenüber der NBC-Sendung Today sagte er im Jahre 2011:
If there is a shutdown, I think it would be a tremendously negative mark on the president of the United States. I hear the Democrats are going to be blamed and the Republicans are going to be blamed. I actually think the president would be blamed.
23. Januar.
Laut einem Bericht der National Coalition of Anti-Violence Programs gab es 2017 einen besorgniserregenden Anstieg von Hassverbrechen gegen Menschen aus der LGBTQ-Community. 52 Menschen seien im vergangenen Jahr in den USA ermordet worden, beinahe eine Verdoppelung zum Vorjahr. Die meisten Opfer waren dabei Transfrauen. Die Chefin der Menschenrechtsorganisation macht unter anderem Donald Trump für die vielen Toten verantwortlich. Seit seiner Wahl habe sich das gesellschaftliche Klima im Land stark verändert.
24. Januar.
Wie die Washington Post recherchiert, forderte die Wahlbetrugskommission Daten an über alle Menschen in Texas, welche einen spanischen Nachnamen haben. Erhalten hat sie die Infos jedoch nie.
Trump hatte die Kommission vor einem Jahr gegründet, weil seiner Meinung nach bei den Präsidentschaftswahlen Millionen von Menschen unrechtmäßig an die Urne gegangen seien. Vor wenigen Wochen löste sich die Kommission jedoch auf, da sie keine Beweise zu diesem Vorwurf erbringen konnte.
26. Januar.
Die Immigrationsbehörde ICE hat offiziell Zugang bekommen zu den landesweiten Datenbanken, welche Autokennzeichen registrieren. Wie CNN berichtet, kann ICE somit in Echtzeit überprüfen, wo sich ein Auto gerade befindet. Dazu ein Anwalt der Menschenrechtsorganisation ACLU.
Communities should be able to decide whether their local systems become part of Trump's high-tech deportation machine.
27. Januar.
Wie Newsweek berichtet, hat sich die Zahl der Minenarbeiter, welche an Arbeitsunfällen starben, seit dem Beginn der Trump-Präsidentschaft verdoppelt. Zurückzuführen seien die vielen Unfälle auf die gelockerten Sicherheitsmaßnahmen und die vielen neuen Mineure, welche teilweise nur ungenügendes Training erhalten.
29. Januar.
Trump lässt eine Frist für neue Sanktionen gegen Russland verstreichen. Ein entsprechendes Gesetz hatte er im letzten Oktober nur widerwillig unterzeichnet. Grundlage für die Sanktionen war die Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Wahlkampf. Neue Sanktionen seien laut Außenministerium nicht nötig.
30. Januar.
Rede zur Lage der Nation. Eine jährliche Tradition in den USA, bei welcher sich der Präsident an das Parlament wendet. Die Rede wird am Fernsehen übertragen und ist wahrscheinlich die meistgesehene Rede eines Präsidenten jedes Jahr.
Trump erwähnt in der rund 60-minütigen Rede unter anderem, dass er Puerto Rico beim Wiederaufbau nach dem Hurricane unterstütze. Dies nur einen Tag, nachdem die staatliche Agentur für Katastrophenschutz FEMA angekündigt hat, sie werde Essens- und Wasserlieferungen einstellen, obwohl die Insel noch weit entfernt ist von der Normalität. NPR-Journalist Adrian Florido berichtet aus Puerto Rico.
FEMA is still saying that they don't think that this help is really needed anymore, but you know, I spoke with some local officials, specifically the mayor of this one town, who said that 10,000 of her 30,000 residents are still getting this help, in large part because a lot of them don't have any electricity, so they can't store their food, you know? They can't go to the grocery store to buy stuff because it's a pretty poor community, and so people are using money to buy, like, fuel for generators, if they can even afford generators. You know, there's, like, a bunch of different scenarios all across the island, and you know, some places are better now, and so maybe people don't need this kind of help, but other places are still kind of in bad shape, and so officials there think that FEMA should keep providing this help.
Wie die Nachrichtenseite Politico schreibt, hat die Vorsitzende des Centers for Disease Control and Prevention Tabakaktien gekauft, kurz nachdem sie vor rund einem Jahr ihren Job angenommen hat. Brenda Fitzgerald widerspricht damit dem direkten Ziel der Gesundheitsbehörde, die den Zigarettenkonsum eindämmen will. Welche finanziellen Vorteile sich Fitzgerald erwirtschaften konnte, ist unklar. Sie tritt jedoch per sofort zurück.
31. Januar.
Trump unterschreibt eine Verfügung, laut welcher das Gefängnis in Guantanamo offen bleiben soll. Damit stellt er sich klar gegen die Pläne seines Vorgängers Obama, dessen Wahlversprechen vor gut 10 Jahren es war, Guantanamo zu schließen. Er wolle den Kampf gegen den Terror weiterführen, verspricht Trump in einer Rede. Falls ISIS-Mitglieder dingfest gemacht werden können, so sollen sie ins Gefängnis auf der kubanischen Insel gebracht werden.
That in the fight against ISIS and Al-Qaeda, we continue to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. And in many cases, for them, it will now be Guantanamo Bay.
2. Februar.
Eine Lobbyistin für Corn Syrup schreibt bei den US-amerikanischen Richtlinien für eine ausgewogene Ernährung mit. Dies berichtet die International Business Times.
Corn Syrup ist in großer Menge enthalten, zum Beispiel in Süßgetränken oder Fertigmahlzeiten. Und Corn Syrup sei mitverantwortlich an der Fettsucht vieler US-Amerikaner und Amerikanerinnen, schreiben Forschungsmagazine.
Während seiner Amtszeit hatte Barack Obama ein Gesetz eingeführt, das es ehemaligen LobbyistInnen erst nach 2 Jahren erlaubt, für die Regierung zu arbeiten. Trump hatte aber kurz nach seiner Amtseinführung diese Regelung gelockert.
4. Februar.
Trump will verstärkt an der Atlantikküste nach Öl bohren, währenddessen die betroffenen Bundesstaaten lieber in erneuerbare Energie investieren. Wie die Wissenschaftszeitung Scientific American berichtet, könnte es nun zu Konflikten kommen, da sowohl Trump als auch die Staaten teilweise auf demselben Gebiet bauen wollen, vor der Ostküste der USA.
5. Februar.
Der Dow Jones Index fällt und fällt. Die Börse ist in Aufruhr, sie erholt sich zwar am nächsten Tag wieder, doch beschreiben ExpertInnen die Situation als unberechenbar.
Ein prominenter Wirtschaftswissenschaftler sagt auf dem US-Sender CNBC, dass der Markt früher oder später implodieren werde. Zitat: womöglich schlimmer als 1929. Damals wurde eine der weltweit größten Wirtschaftskrisen ausgelöst.
Seit seiner Amtseinführung hat Trump über 60 Mal über Twitter verkündet, dass er verantwortlich sei für den Börsenboom. Nun schreibt er, dass die Medien schuld seien am Dow-Jones-Taucher.
8. Februar.
Das oberste Gericht des Bundesstaates Pennsylvania stimmt mit 5-2 Stimmen dafür, dass die Grenzziehung der jetzigen Wahlbezirke verfassungswidrig sind.
Republikaner und Republikanerinnen profitierten bis anhin von der Aufteilung, auch in Jahren, in welchen sie absolut gezählt weniger Stimmen holten als die Kandidierenden der Demokratischen Partei, konnten sie sich eine Mehrheit der Parlamentssitze sichern. Die Praxis, Wahlbezirke zu seinem eigenen Vorteil zu zeichnen, nennt man auch Gerrymandering. Wir haben in der letzten Ausgabe von Trump Watch ausführlicher darüber berichtet.
Nun hat ein republikanischer Parlamentsabgeordneter des Bundesstaates Pennsylvania dazu aufgerufen, die 5 RichterInnen des Amtes zu entheben, welche gegen die jetzige offensichtlich unfaire Grenzziehung stimmten. Im lokalen Parlament haben RepublikanerInnen 2/3 der Sitze inne, genügend also, um eine solche Amtsenthebung tatsächlich durchzubringen. Dies, obwohl die WählerInnen-Stimmen im Staat gut 50-50 auf die beiden Parteien verteilt sind. Und warum sind die RepublikanerInnen dermaßen übervertreten? Genau, eben gerade wegen der unfairen Grenzziehung der Wahlbezirke.
9. Februar.
Wie ABC berichtet, hat Donald Trump vor gut 10 Jahren eine Immobilie an einen russischen Oligarchen, Dmitri Ribolelov, verkauft für knapp 100 Millionen Dollar. Wert hatte das Anwesen aber nicht einmal die Hälfte davon. Verschiedene demokratische Senatoren fordern nun, dass das Geld, welches in diesem Fall geflossen ist, zurückverfolgt und untersucht werden soll, ob bei diesem Deal Geldwäscherei im Spiel war.
10. Februar.
Trump unterzeichnet das Budget für das Verteidigungsministerium.
In the budget, we took care of the military like it's never been taken care of before. In fact, General Mattis called me, he goes, wow, I can't believe I got everything we wanted. So we're going to have the strongest military we've ever had by far. We're increasing arsenals of virtually every weapon. We're modernizing and creating a brand new nuclear force. And frankly, we have to do it because others are doing it. If they stop, we'll stop.
Über gut 700 Milliarden Dollar darf das Militär im kommenden Steuerjahr verfügen. Das ist mehr als jemals zuvor. Investiert werden soll das Geld vor allem in die Raketenabwehr sowie in verbesserte Nuklearwaffen.
12. Februar.
Trump stellt sein neues Budget vor. Darin einberechnet ist ein Defizit von 1 Billion Dollar. Mit dabei auch Kürzungen bei Background-Checks für WaffenkäuferInnen, bei der Gesundheitsversorgung und bei den Lebensmittelkarten für Armutsbetroffene. Dafür gibt's 18 Milliarden Dollar für die Mauer an der Grenze nach Mexiko und mehrere Milliarden, um illegale EinwandererInnen abzuschieben. Die staatliche Stiftung zur Förderung von Kunst soll abgeschafft werden, ebenso die finanzielle Unterstützung von armutsbetroffenen Familien in kalten Bundesstaaten. Diese haben bis anhin Gutscheine bekommen, um ihre Heizungen zu bezahlen.
Und, wer hätte das gedacht, Trump schlägt vor, die staatlichen Gelder für Radio und Fernsehen zu streichen. No Billag, auf Amerikanisch also.
Noch muss jedoch das Parlament über den Budgetplan befinden.
13. Februar.
Laut Vox.com hatten verschiedene Trump-Resorts 144 Stellen ausgeschrieben für Saisonarbeit, zum Beispiel als Kellner oder Köchin. Von diesen Jobs gingen 143 an ausländische Gastarbeitende mit einem Saisonvisum. Nur eine einzige Stelle wurde mit einer lokalen Person besetzt. Scheint fast, als gelte America First nur für alle anderen.
14. Februar.
Amoklauf in einer Schule in Florida, bei welchem 17 Menschen getötet werden. Der 19-jährige Täter hatte letztes Jahr die Waffe legal gekauft, obwohl er mehrmals den Behörden als auffällig gemeldet wurde. Vor gut einem Jahr hat Trump jedoch ein Gesetz verhindert, welches es Menschen mit psychischen Problemen erschwert hätte, Waffen zu erwerben.
Die Website Hamilton 68 beobachtet Twitter-Aktivitäten und untersucht unter anderem den Einsatz von sogenannten Bots, also Fake-Profile, welche von Computern betrieben werden. Hamilton 68 berichtet, dass kurz nach dem Vorfall eine Vielzahl von Tweets veröffentlicht wurden, welche ursprünglich aus Russland stammen. Manche davon sprachen sich deutlich gegen Gun Control aus, andere dafür. Gun Control ist eine Forderung, dass Waffenkäufe besser kontrolliert werden müssten. Die Waffenlobby hat bis jetzt erfolgreich dafür gekämpft, dass Gun Control nur minimal angewandt wird.
Der Budgetvorschlag, welcher Trump vor 2 Tagen veröffentlichte, sieht übrigens eine Kürzung von 1/3 vor bei den Gewaltpräventionsprogrammen für Schulen.
17. Februar.
Sonderermittler Robert Mueller lässt 13 Russinnen und Russen anklagen, welche sich angeblich bei der Präsidentenwahl eingemischt haben.
Laut der Anklageschrift hätten die Verdächtigen die Kampagne von Trump unterstützt und gleichzeitig Hillary Clinton verunglimpft. Dabei hätten die Russen verschiedene fiktive Social-Media-Profile gehabt, auf den Plattformen Werbungen gekauft und Demonstrationen aus der Ferne organisiert. Gleichzeitig hätten sie Minderheiten gegeneinander ausgespielt und zum Beispiel als muslimische Vereinigung die Mitteilung herausgegeben, die Wahl zu boykottieren. Dabei hätten sie stets darauf geachtet, dass die Spur nicht nach Russland zurückverfolgt werden konnte.
Es habe Kontakt bestanden zum Wahlkampfteam Trumps, ob aber wirklich an oberster Stelle Wissen darüber vorhanden war, sei noch ungewiss. The Guardian veröffentlicht eine Liste mit den Namen der Angeklagten.
19. Februar.
Nach langen Debatten werden die Wahlkreise im Bundesstaat Pennsylvania neu gezogen. Zuvor haben die RepublikanerInnen massiv von der Grenzziehung profitieren können. Bei den kommenden Parlamentswahlen im Herbst wird es somit wohl eine klare Sitzverschiebung geben zugunsten der DemokratInnen.